Jakob ist allein, er wartet, es ist dunkel, er ist nervös, er hat Angst. Wieso? Weil gleich wird die Sonne aufgehen und sein Bruder, den er übers Ohr gehauen hat, wird gleich erscheinen. Und die Frage für Jakob ist, wird er meine Versöhnungsgeschenke annehmen oder vielleicht mich gar umbringen, ist er noch ärgerlich auf mich? Und urplötzlich springt Jakob eine Gestalt an aus der Dunkelheit und ringt Jakob zu Boden. Und ich denke mir, wenn ich den Text lese aus 1. Mose 32, was Jakob sich jetzt wohl denkt, ist es vielleicht Esau? Hat er mir in einen Hinterhalt gelegt? Aber dann wie ein Blitz erkennt er, wer es ist, der ihn da angesprungen hat. Nämlich ein Engel Gottes und damit auch Gott selbst. Ist das nicht irgendwie skurril? Jakob hat Gott um Schutz gebeten vor Esau. Und was er jetzt eigentlich braucht, ist Schutz vor Gott. Nicht Esau ist seine Bedrohung, sondern Gott ist seine Bedrohung, sein Problem. Lest es mal nach in 1. Mose 32, Kapitel 32, Verse 26 bis 31. Wunderbare Szene hier. Dramatischer Kampf. Man spürt förmlich, wie der Engel Gottes mit Jakob ringt. Und dann konfrontiert der Engel Jakob mit einer Frage, die uns alle betrifft. Jeden, der heute Morgen hier ist. Nämlich der Engel fragt, wie ist dein Name? Wusste ihn der Allmächtige, der Allwissende denn nicht? Wir sollten wissen, aus hebräischer Sichtweise hat diese Frage den Hintergedanken, was bist du für einer? Es ist mehr die Frage, was bist du für ein Mensch, Jakob? Das heißt, Gott möchte von Jakob ein Bekenntnis haben. Wisst ihr, der Name Jakob, das ist kein schöner Name, bedeutet übersetzt Fersenhalter, Betrüger, Schlitzohr. Und wenn man die Geschichte von Jakob liest, kann man sagen, ja, Jakob ist wirklich ein Gauner, ein Schlitzohr, ein Betrüger. Und wenn ich diesen Kampf so betrachte aus 1. Mose 32, dann weiß ich auch instinktiv, das ist auch mein persönlicher Kampf. Denn die gleiche gefallene Natur, die in Jakob steckt, steckt auch in mir. Und manchmal spüre ich in meinem Leben, dass auch Gott in meinem persönlichen Leben immer wieder auch darum kämpft, dass ich mich dieser unangenehmen, hässlichen Realität stelle. Und ich frage mich, warum ist dieser Kampf so hart? Und ehrlicherweise muss ich zugeben, dass die Antwort, ich antworte jetzt von meiner Seite aus, mir persönlich unter die Haut geht. Weil ich zugeben muss, ich scheue die Wahrheit über mein Leben. Ich habe Angst vor all den dunklen Löchern in meiner Seele. Ich beobachte, dass ich lieber vor der Tür des anderen fege, als mit Gott gemeinsam in die dunklen Katakomben meiner Seele hinabzusteigen. Weil ich das kaum ertrage, was ich dort vorfinde. Und Gott? Er fordert Jakob und indirekt alle uns heute Morgen heraus, komm, sag es, sag deinen Namen. Warum ist er hier so penibel, so penetrant? Du wirst dein Leben nicht verstehen, wenn du dich nicht deinem Namen stellst. Du wirst meine Gnade nicht begreifen, wenn du deinen Namen nicht verstehst. Und dann sieht man hier im Text, Jakob ringt, Zähne knirschen, bis er dann irgendwo sich zu einem Bekenntnis durchringt. Ja, ich heiße Jakob. 1. Mose 32, 28. Und ich denke mir, Peter, was müsste ich heute Morgen antworten? Ich denke lieber nicht darüber nach. Szenenwechsel. Am nächsten Morgen nach diesem harten Ringkampf sehen wir, Jakob hinkt, schwer gezeichnet vom Kampf. Die Familie wartet auf der anderen Uferseite vom Fluss Jakob. Da ruft jemand, da kommt Jakob, Jakob, Jakob. Aber was ist mit Jakob? Er hinkt. Was ist mit ihm passiert? Ist er vielleicht im Dunkeln gestolpert? Hat er sich sein Bein verrenkt? Und man kann sagen, ja, Jakob sieht nicht wirklich gut aus, eher wie ein Boxer nach einem K.O.-Schlag. Jakob, Jakob, was ist denn passiert? Jakob strahlt und sagt, ach, ich bin so von Gott gesegnet worden. Verdutzt schauen sie ihn an, wie er weiter hinkt und jemand meint, das soll ein sieghafter Christ sein? Wie ihr merkt, sind wir bereits mitten im Thema gelandet. Ich habe es überschrieben mit: Glückselig sind die Zerbrochenen, denn sie sollen heil werden. Und ich möchte gleich betonen, dieser Satz stammt nicht von Jesus. Er kommt nicht in der Bergpredigt noch in einem anderen Abschnitt des Neuen Testaments vor, sondern ich selbst habe ihn kreiert, um eine geistliche Tatsache zu untermauern, nämlich wir sind alle, ich betone wirklich alle, durch den Sündenfall zutiefst zerbrochene Menschen. Jedoch stemmt sich unsere alte, gefallene Natur mit aller Macht gegen diese Tatsache. Und deshalb kann es vorkommen, dass Gott manchmal jahrelang, vielleicht jahrzehntelang, mit uns darum ringen muss, um in die tiefen Schichten unserer Zerbrochenheit eindringen zu können. Und so werde ich dich heute Morgen herausfordern. Es ist keine Popcorn-Botschaft, wo man sich mal so angenehm zurücklehnt, sondern das ist eine Botschaft, die herausfordert. Nämlich, ich möchte dich herausfordern, dich deiner eigenen Zerbrochenheit heute Morgen vielleicht einmal ganz bewusst zu stellen. Ich werde dir den Preis nämlich darstellen, den du bezahlst, wenn du das nicht tust. Werde aber auch positiv gesehen aufzeigen, dass deine Zerbrochenheit wie ein Kanal wirkt, durch diesen Kanal die Gnade Gottes hindurchsickern kann in unsere Seele, in unser Herzen und letztlich auch durch uns fließen kann und soll. Denn letztlich geht es auch bei dieser Gnade Gottes, dass wir heil werden und uns alle, wir sind alle diesem Prozess des Heilwerdens, der ist niemals abgeschlossen in dieser Welt, uns bei diesem Prozess auch unterstützen. Weiß nicht, wie es euch geht, aber meine Beobachtung ist, dass Schwäche zeigen in unserer Gesellschaft eigentlich relativ uncool ist. Das heißt, wir schielen eher auf die Reichen, die Promis, die körperlich Schönen, die Gutaussehenden, die Talentierten, die Menschen, die große Führungsstärke zeigen oder die Influencer, um ein modernes Wort zu gebrauchen. Also diejenigen, die es im Leben zu irgendwas gebracht haben. Und unsere moderne Welt, die Welt der Äußerlichkeiten, schaut eher verachtlich auf Versagen und Schwäche herab. Dabei leugnet sie eine wichtige Wahrheit, nämlich dass unsere wichtigsten Lebensbotschaften eben aus unserer Schwachheit und Zerbrochenheit heraus entspringen. Und aus diesem Grund aber müssen wir uns zuerst einer eher unangenehmen Realität stellen, nämlich müssen wir uns der Realität der schwarzen Löcher in unserer Seele stellen, so wird das betitelt. Und ich muss bekennen, ich folge jetzt 33 Jahre schon Jesus nach, eine doch schon längere Zeit. Und ich muss auch sagen, dass mir der dunkle Abgrund meiner Seele, alles Dunkle, das noch vorhanden ist, heute wesentlich furchterregender bewusst ist als noch in den ersten Jahren meiner Glaubensreise. Und manchmal habe ich so Szenen, wo ich so auch entmutigt bin, wenn ich dann so alte, schon längst überwunden gemeinte Strukturen noch vorfinde, die nicht gut sind. Und dann denke ich mir, oh Herr, warum hast du mich nicht als Engel erschaffen? Warum mich als Mensch mit meiner ganzen Zwiespältigkeit, meiner ganzen Zerrissenheit, die ich immer wieder auch mir deutlich wahrnehme? Und dann sehe ich so bestimmte Muster oder Strukturen, beispielsweise wie, dass ich dahin tendiere, nach außen hin betrachtet, die Hülle eines positiven Verhaltens aufrechterhalten möchte, auch heute noch. Wie sieht das aus? Da erwähne ich zum Beispiel, wie sehr mir wichtig Gebet und Stille ist. Und nenne auch, ja, es ist eine wichtige Priorität in meinem Leben, aber ehrlicherweise ist der Hintergrund ein anderer, dass ich den Eindruck erwecken möchte, dass ich ein Mann des Gebetes sei. Oder wir tauschen in einer Beziehung, in einer Gruppe aus, reden über das Thema Beziehungen und verschweige dabei die Tatsache, dass ich in den letzten Zeit öfters Konflikte mit meiner Frau hatte, um irgendwo diesen Anschein zu erregen, dass ich eine gute Ehe führe, dass ich ein guter Ehepartner bin. Das sind so äußere Merkmale. Und ich stelle fest, so wie Hananias und Sapphira, Apostelgeschichte 5, neige ich dazu, Schein statt Sein zu praktizieren. Vielleicht betrifft das ja nur mich, aber muss zugestehen, ich tendiere dahin, mich geistlicher zu geben, als ich in Wirklichkeit bin. Stattdessen gebe ich lieber kluge Ratschläge, versuche irgendwo andere zu verändern, anstatt ich mich der Realität der schwarzen Löcher meiner Seele stelle. Und wisst ihr, was ich beobachtet habe in meinem Leben? Dass meine Zerbrochenheit sich mit meiner gefallenen, sündhaften Struktur zu einem ganz bestimmten Beziehungsstil verbindet und verbündet. Es ist so eine Art, das Leben anzugehen, welche mir persönlich als völlig normal erscheint. Aber in Wirklichkeit ist, wenn ich diesen Beziehungsstil, diesen schlechten, der auch in mir ist, nicht durchschaue, stehe ich in der Gefahr, Beziehungen zu zerstören, Beziehungen negativ zu beeinträchtigen, zu beeinflussen. Wie schaut das praktisch aus, das ein wenig griffiger zu machen? So vor einigen Jahren noch war es ein so ein Muster in meinem Leben in Konfliktsituationen, das Muster Rückzug, Modell Rückzug. Das sieht dann so aus, man hat einen Konflikt, vielleicht einen Streit in der Ehe oder sonst, und dann schmollt man so vor sich hin, ist beleidigt. Ich war immer respektvoll, habe immer die anderen dann respektvoll behandelt, habe mich aber innerlich distanziert, zurückgezogen, zu dem anderen meine kalte Schulter gezeigt, so wie ein kleines beleidigtes Kind. Also wenn ihr Fragen dazu habt, bitte kommt nach dem Gottesdienst auf mich zu. Ich kenne mich mit diesem Modell sehr gut aus. Meine Frau kann das bestätigen. Wirklich, sehr gut. Bin hier Fachexperte. Und wisst ihr, das war für mich so, dass dieses Muster ein Teil meines Beziehungsstils war. Ich habe das gar nicht mehr wahrgenommen. Das ist halt so. Und dann heiratete ich meine Frau, die auch heute da ist, und brachte dieses falsche Muster mit in meine Ehe. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, so wie mein Konfliktmanagement in den ersten beiden Ehejahren aussah. Ja, Susanne kann da einiges davon erzählen. Und wisst ihr, ich schätze das sehr, meine Frau ist sehr mutig, hat eine sehr direkte Art, solche Dinge anzusprechen und hat mir mal wirklich geholfen, dieses Muster überhaupt wahrzunehmen. Und dann mit ihrer Kühnheit, mit ihrem Mut, da mir eine Hilfestellung zu geben, hat dann ein Prozess der Heilung begonnen. Das heißt, sie hat mich mit meiner Zerbrochenheit konfrontiert und hat mir geholfen, diesen falschen Beziehungsstil wahrzunehmen. Dann mit ihrer Hilfe und der Gnade Gottes hat hier eine Veränderung stattgefunden. Ein Prozess der Heilung begann. Und wisst ihr, das von früher öfters erwähnt, Christsein bedeutet ja nicht gesund sein, sondern gesund werden. Das ist ein Unterschied. Ja? Und für diesen Prozess des Gesundwerdens, der Wiederherstellung, benutzt Gott zwei Mittel. Erstens seine alles verändernde Gnade und zweitens eben Menschen, so wie du und ich. Man kann die Sache jetzt auch von der anderen Seite her betrachten. Warum verändern sich Menschen charakterlich nicht? Habt ihr das auch schon euch mal gefragt? Da kenne ich jemanden schon so viele Jahre, der bleibt immer gleich. Warum verändert er sich nicht? Wisst ihr, die Antwort, die geht unter die Haut. Weil weder Gott, noch die anderen, noch diese Person selbst bis zum Kern seiner Seele, seines Innerstes durchdringt und damit keine tiefgehende, durchgreifende Veränderung und Heilung erfährt. Das ist der Grund. Und ich weiß, jeder heute Morgen hier möchte geistlich wachsen und vorankommen. Ich weiß das. Aber wir müssen auch wahrnehmen, dass dieses geistliche Wachstum auch eng damit verbunden ist, dass ich sensibel bin für meine eigene Zerbrochenheit. Dass ich ein tiefes Bewusstsein habe für mein Bedürfnis von Heilung, Gnade, Wiederherstellung. Ich finde das so bei Paulus so faszinierend, als er 30 Jahre gläubig war, also schon eine lange Zeit, kurz vor seinem Tod, 2 Jahre bevor er starb, hat er ein absolut klares Bild seiner eigenen Zerbrochenheit. Er schreibt in 1. Timotheus 1, 15, einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Ich glaube, meine Überzeugung, dass Paulus dies ernst meinte. Und er legt damit auch indirekt einen Finger auf einen wunden Punkt. Wenn wir nämlich den Eindruck haben, dass bei uns alles in Ordnung ist, so dass alles nicht so schlimm ist, dann stehen wir in der Gefahr, dass wir uns von unserem himmlischen Vater entfremden. So wie Jesus das im Gleichnis vom Vater und diesen beiden Söhnen erzählt, in Lukas 15 kann man das nachlesen, ich gehe davon aus, die meisten kennen den Text, sehen wir, dass der jüngere Sohn ein wunderbares Bild ist für Zerbrochenheit, der irgendwo ja, die Konsequenzen seiner Sünde, seines sündhaften Weges geschmeckt hat, der zum Vater zurückkehrt. Und dann sehen wir auch den älteren Bruder, der ein gutes Beispiel dafür ist, was geschieht, wenn man diese Sensibilität nicht hat für die eigene Zerbrochenheit. Nämlich der ältere Bruder, der sich von seinem Vater entfremdet hat und diese Entfremdung nicht einmal wahrnimmt. Wir sehen das im Text hier, wenn man die Zeit das nachzulesen, macht das zu Hause. Der jüngere Sohn kehrt reumütig, zerbrochen zurück. Und der ältere Bruder, mir gefällt das Bild von Rembrandt hier sehr gut, steht hier in der Szene. Wenn man das Bild hier betrachtet, sieht man, er hat das gleiche Gewand an wie der Vater. Und Rembrandt wollte hier zum Ausdruck bringen, Lukas 15, 31, wo der Vater zum älteren Sohn sagt, zum älteren Bruder, alles, was mein ist, ist dein. Doch im Gegensatz zu seinem Vater ist der ältere Bruder verletzt, enttäuscht, er schmollt, er ist verurteilend seinem jüngeren Bruder gegenüber, obwohl er dieses Gewand trägt des Vaters. Alles, was mein ist, ist dein. Er kann nicht das Fest der Gnade feiern, er kann nicht den Tanz der Gnade tanzen. Da steht er schmollend, moralisierend, steckt in seiner Selbstgerechtigkeit fest. Und da muss der Vater auf ihn zugehen und zum Fest der Gnade einladen. Und dann sagt der ältere Sohn, der ältere Bruder, ich habe immer deine Gebote gehalten, habe mich immer redlich bemüht. Aber die Tatsache ist, dass er sich mehr verirrt hat als sein jüngerer Bruder. Weshalb? Weil der jüngere Bruder hat seine Entfremdung festgestellt, er hat sie erkannt, aber der ältere Bruder nicht. Er sitzt im toten Winkel, er ist blind für seine Schwachheit, für seine Zerbrochenheit. Er lebt zwar beim Vater, ist aber doch zugleich weit, weit von ihm entfernt. Der Vater geht ganz behutsam auf ihn zu, macht ihn behutsam auf seine Entfremdung aufmerksam. Und wisst ihr, diese Art von Entfremdung ist sehr gefährlich, weil ältere Söhne und Töchter mit ihrer Zerbrochenheit eben nicht zu Jesus gehen und ihn um Heilung bitten, sondern sie bauen ihre Rechenschaft auf ihren eigenen moralischen Fähigkeiten auf. Ältere Söhne und Töchter sehen auf Jüngere herab und würden sagen, ja, so ein ausschweifendes Leben zu führen und zu Prostituierten zu gehen, so etwas Schlimmes würde ich niemals tun. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Geschichte aus Lukas 50, habe ich schon x-mal gelesen, die fordert mich persönlich heraus, weil ich mich persönlich in beiden Brüdern manchmal wieder entdecke, spüre Tendenzen beider Brüder in meinem Leben. Es ist letztlich auch meine Geschichte, ich glaube, es ist unser aller Geschichte hier. Und ich frage mich, woran kann ich erkennen? Was sind so einige Merkmale, dass ich vielleicht eine ältere Tochter, ein älterer Bruder bin? Wenn ich unbelehrbar bin, mein Vertrauen in meine eigene Stärke, Fähigkeiten, in mein Wissen, in meine natürlichen Begabungen stecke, dann habe ich mich von meinem himmlischen Vater entfremdet. Wenn ich meine, es allen recht machen zu müssen, um von anderen anerkannt zu werden, mich dabei ertappe, dass ich auf den Erfolg anderer neidisch bin, dann ist mir klar, dass ich mich verirrt habe. Ich habe mein Zuhause verlassen. Der Ort, wo ich am Herz meines Vaters ruhen kann. Ich suche bedingungslose Liebe an falschen Orten. Wenn ich versuche, Kontrolle und Macht, bewusst oder unbewusst, auf andere auszuüben, bin ich aus der Umarmung meines himmlischen Vaters davongelaufen. Wenn andere mein Verhalten und meine persönlichen Ansichten in Frage stellen und ich mich dann bedroht fühle und meine, mich rechtfertigen und verteidigen zu müssen, habe ich mich verirrt. Wenn ich in einem Netz der Eitelkeiten und Selbsttäuschungen mich verfangen habe und dann die Stimme meines himmlischen Vaters wahrnehme, der sagt: Peter, du bist mein alles geliebter Sohn, den ich liebe, dann weiß ich, dass ich abgedriftet bin und die beschwerliche Reise zum Herz meines himmlischen Vaters wieder antreten muss. Und so weiter und so weiter. Wisst ihr, ältere Töchter und Söhne stehen in der Gefahr, diese heilende, wiederherstellende Gnade Gottes zu verpassen. Denn eine grundlegende Voraussetzung, um Gnade zu empfangen, ist eben, dass ich erkenne und wahrnehme, ich brauche seine Gnade unbedingt. Ich strecke mich jeden Morgen, jeden Tag neu nach seiner Gnade aus, weil ich weiß, ich bin ein zerbrochener Mensch. Ich brauche Gnade, ich strecke mich danach aus und ich möchte Gnade weitergeben. Frage mich, ja gut, okay, mit all dem Gehörten, was soll ich jetzt mit all den schwarzen Löchern in meiner Seele anfangen? Und wenn ich so mein eigenes Leben betrachte, so nach 33 Jahren Christsein, dann stelle ich fest, so in den ersten Jahren meines Lebens kam Christus eher so, um Pickel herauszuschreiben aus meinem Leben. Heute kommt er mit dem Skalpell, um tiefergehende Operationen in meinem Leben durchzuführen, die schmerzhafter sind als noch in den ersten beiden Jahrzehnten meiner Glaubensreise. Schmerzhafte, tiefgehende Eingriffe. Und das ist nicht so einfach, immer mit Schmerz verbunden. Und manchmal habe ich dann gedacht, oh, nicht schon wieder, es tut so weh. Und da geht es mir wie Jakob, dass ich dann nach so einem Kampf, nachdem er hier auf meiner alten Natur was herausgeschnitten hat, dann davonhinke, verletzt. Und erinnert ihr euch, ich sagte, soll das ein sieghafter Christ sein? Antwort ist ja, denn es geht im Leben letztlich darum, die richtigen Kämpfe zu verlieren. Das ist das Geheimnis des Sieges, den richtigen Kampf zu verlieren. Nämlich den Kampf, den Gott täglich, betone täglich, um unser Herz kämpft. Und ich möchte heute etwas Kühnes machen. Ich möchte alle, ja, Älteren und Söhne und Töchter herausfordern, die sich möglicherweise, vielleicht betrifft es nur einzelne von uns, von ihrem himmlischen Vater entfremdet haben, vom Vaterherz abgedriftet sind. Weißt du, ich möchte dir heute morgens eine gute Nachricht übermitteln. Du kannst eines machen. Das mache ich oft, muss ich auch oft machen, dass ich mein hartes, verkalktes Herz nehme und sage: Jesus, da bin ich. Nimm du das. Schmelzt du das Harte, dass es Platz bekommt für deine Gnade. Und weißt du, das ist, diese Art der Veränderung ist kein Willensakt. Oh, ich sollte, ich muss, ich, oder? Sondern ist eher ein Akt der Gnade. Meine Aufgabe ist es, mein hartes Herz ihm zu bringen. Und seine Aufgabe ist es, doch eben durch seine Gnade hier dieses harte Herz zu schmelzen. Seine Gnade in die Ritzen meiner Zerbrochenheit hineinfließen zu lassen, sodass mein Herz heil wird. Und dass auch die Menschen, die mir begegnen, auch ein Stück weit seiner Gnade begegnen. In der Art, wie ich denke, wie ich rede, wie ich lebe, wie ich handle, wie ich ihnen eben begegne. Das ist die gute Nachricht, dass er es ist, der die Schlacken entfernt. Wir können nur unermüdlich zu ihm gehen. Und wisst ihr, Menschen, die das erleben, tanzen den Tanz der Gnade. Sie sind transparent. Sie können offen über ihre Schwächen Mängel und Fehler sprechen. Sie sind zugänglich für die Meinung anderer, fühlen sich auch nicht gleich angegriffen, wenn sie kritisiert werden. Weil sie um ihre Zerbrochenheit wissen, verurteilen sie auch nicht so schnell ihre Mitmenschen. Sie müssen nicht mehr kontrollieren, sie können loslassen. Sie können sich mit ihren Begrenzungen und Handicaps annehmen. Sie sind frei davon, was andere über sie denken. Das ist nicht wunderbar. Sie sind frei davon, was andere über sie denken. Sie dürfen Fehler machen. Und manchmal, ich betone das deshalb, habe ich den Eindruck, dass wir uns vor etwas fürchten. Wir fürchten etwas, was wir vielleicht am meisten fürchten, nämlich, dass wir als diejenigen bekannt sind, die wir sind. Und deshalb tendieren wir dahin, Masken zu tragen und unser Leben hinter der Fassade einer Maske zu verbergen. Wir fürchten uns möglicherweise voreinander. Weißt du, Masken tragen ist auch eine Form von Gefangenschaft. Beispiel. Jakobus schreibt in 5,16, bekennt einander eure Sünden, betet füreinander. Weshalb? Damit ihr geheilt werdet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieser Bibelvers fordert mich extrem heraus. Wirklich extrem. Wisst ihr, Jakobus sagt, wir haben ein Sündenproblem. Nicht, dass wir sündigen, ist das Problem, sondern dass wir nicht darüber reden. Dass wir es nicht bekennen. Oder wo wird heute noch in der Öffentlichkeit Sünde bekannt? Wo? Und da spüre ich bei mir, tendenziell neige ich heute noch dazu, meine Kämpfe, meine Sünden, meine Anfechtungen, meine Versuchungen, meine Schwächen zu verbergen. Um nach außen hin den Schein zu bewahren, dass ich alles unter Kontrolle habe. Aber ich sage dir heute Morgen eines, was du nicht bekennen kannst, ist bereits außer Kontrolle geraten. Es ist so. Gottes Lösung heißt deshalb nicht verheimlichen, sondern offenlegen. Transparent sein. Und manchmal habe ich den Eindruck, ja, wir glauben jetzt, wenn ich da das alles den Menschen auch ein Stück weit darlege, auch sie meiner Sündhaftigkeit, Schwachheit, Zerbrochenheit teilnehmen lasse, dann möchten sie vielleicht nichts mehr von mir wissen. Aber ich beobachte, genau das Gegenteil ist der Fall. Nämlich in dem Moment, wo ich mit dem Versteckspiel aufhöre, meine Masken fallen lasse, dann wird Offenheit erzeugt und ich stelle fest, dass dann Offenheit sehr oft zurückkommt. Offenheit erzeugt Offenheit, schafft ein Stück weit auch die Voraussetzung des Vertrauens. Johannes spricht in 1. Johannes 1,7 von im Licht leben. Weißt du, wenn du im Licht lebst, hast du nichts mehr zu verlieren. Menschen, die im Licht leben, wissen um ihre Identität. Wenn du um deine Identität in Christus weißt, kannst du Sünden bekennen. In aller Öffentlichkeit, dann ist es dir egal, was die anderen darüber denken, weil deine Identität nicht bei den anderen ist, sondern sie ist in Christus. Wow, sei dir deiner Identität bewusst. Was? Stell dir mal vor, wir würden das praktizieren. Wir wären ehrlich und offen zueinander. Weil sie wissen, Jesus vergibt mir, meine Identität hängt nicht von der Reaktion meiner Mitmenschen ab. Was könnte das bewegen? Offenheit erzeugt Offenheit. Transparenz erzeugt Transparenz. Wir könnten dann den Menschen ohne Angst begegnen, völlig frei. Andere würden durch unser Vorleben ebenfalls ermutigt, aus ihrer eigenen Deckung hervorzukommen. Sie würden ihre eigenen Masken von sich nehmen. Und wisst ihr, wir würden dann auch nicht nur unsere eigenen, sondern auch die schwarzen Löcher der anderen Brüder und Geschwister wahrnehmen. Und wir würden uns gegenseitig ermutigen können. diesen Prozess der Wiederherstellung der heilenden Gnade zu unterstützen. Wie ich heute sagte, Gott benutzt zwei Mittel, seine Gnade und Menschen, damit dieser Prozess der Heilung stattfindet. Also mich, ich spüre ein Spannungsfeld, aber ich bin ermutigt persönlich, ich möchte noch mehr mich mit meinen Schwächen, ja, mit meinen Fehlern, Macken, Ecken, Kanten, auch mit meinen sündhaften Strukturen, die ich manchmal nach vorfinde, auch zeigen. Mehr Transparenz sein, das auch vorleben. Eben auch in dem Wissen, dass meine und deine wichtigsten Lebensbotschaften aus meiner und deiner Schwachheit und Zerbrochenheit sich entwickelt. Wisst ihr, in gesunden Gemeinden dienen Menschen aus ihrer Zerbrochenheit heraus. Es ist ein Dienen mitten in Schwachheit, Fehlerhaftigkeit, Versagen, Schmerzen manchmal, Kämpfen, Niederlagen heraus. Aber es ist ein Dienen, das immer wieder neu loslässt, das immer wieder neu unermüdlich auf die Gnade Gottes vertraut, wo wir alle in diesem Prozess sind. Und immer dort, wo das geschieht, vollzieht sich auch ein Wunder, nämlich alle älteren Söhne und Töchter werden verwandelt. In was? In das Bild des Vaters. Das ist meine Sehnsucht. Ich sehe noch diese Strukturen des älteren und jüngeren Sohnes in meinem Leben, aber meine Sehnsucht ist mehr, in dieses Bild des Vaters verwandelt zu werden. Der Vater, der nur Lieblingskinder hat. Vater, der alle mit der gleichen Liebe liebt. Der alle liebt mit ihrer ganzen Zerbrochenheit. Der Vater, der den Tanz der Gnade tanzt und uns Menschen immer wieder einlädt, diesen Tanz der Gnade zu tanzen. Und ich glaube, in einer Welt, die immer zerbrochener wird, in einer Welt, die zunehmend aus den Fugen gerät, sehnen sich die Menschen, vielleicht ohne es wirklich zu realisieren und zu wissen, nach diesem Vaterherz der Gnade. Damit bin ich am Ende, Sehnsucht nach heilender Gemeinschaft. Ich möchte mit einer Szene enden aus meinem Leben, vor ungefähr 22 Jahre zurück. Ich habe damals mein Theologiestudium gerade beendet. Da kam ich zu Gott, völlig motiviert bis unter die Hautspitzen. So ungefähr betete ich damals, im salopp ausgedrückt, Herr, da bin ich, sende mich. Und der Herr, in seiner großen Gnade und Barmherzigkeit, sah auf den Peter herab. Und was sah er dabei? Er sah all den Stolz, meinen intellektualisierten Glauben, meine Kopflastigkeit, meine Tendenz zur Besserwisserei und damit verbundene Arroganz. Er sah all das. Und dann kam, was immer kommen muss, wenn der Herr etwas verändern möchte in unserem Leben, wenn der Herr uns von unseren Schlacken befreien möchte. Er sandte mich direkt in die Wüste des Zerbruchs. Meine Frau kann das bestätigen. Es waren Monate, sage ich Monate, große Schmerzen. Kein Notausgang, große Herausforderungen, große Probleme. Nur Fragen, Fragen. Wirklich ein Zeitabschnitt, wo ich das Gefühl hatte, jetzt zerbricht mein Leben. Totale Orientierungslosigkeit. Und dann irgendwo in der Wüste gefangen, kam dann dieser Jakobstag. Kein Jakobs, diesen Tag gut nachempfinden. Irgendwo dieser Tag, wo ich total zerbrochen zu Jesus ging und sagte, Herr, okay, ich gebe all meine Vorstellungen, all meine Erwartungen jetzt dir ab. Alles. Ich bin bereit, jeden Weg zu gehen und jeden Preis zu bezahlen. Wenn nur dein Wille in mein Leben geschieht. Das war vielleicht einer der wichtigsten Momente in meinem Leben. Denn hinterher war alles anders. Nicht, dass sich meine Zukunft so erhält hätte, dass all meine Wünsche und Erwartungen in Erfüllung gingen, aber Gott hatte mich endlich an diesem Punkt, an dieser Stelle erwischt, wo ich das all das, was ich irgendwo an Erwartungen auch Gott gegenüber hatte, in den Tod sandte, wo er endlich in die tieferen Schichten meiner Seele eindringen konnte um hier etwas herauszuschneiden, was da hier nicht hingehörte, was nicht gut war, seiner großen Gnade. Und heute, 22 Jahre später, kann ich sagen, seine Wege und Pläne sind gut. Sie sind immer gut. Und wenn er kommt in unser Leben und schmerzhafte operative Eingriffe vornimmt, ist das auch gut. Auch wenn es in diesem oder jenem Moment sehr schmerzhaft ist. Ich sagte schon, ich möchte dich heute Morgen herausfordern, vielleicht sitzt du ganz abgebrüht heute Morgen da und denkst dir, boah, das interessiert mich nicht, das betrifft mich nicht, ich weiß gar nicht, von was der Peter da spricht. Das ist nicht mein aktuelles Thema. Mein Glaubensleben ist in Ordnung. Aber ich sage dir heute Morgen, könnte es sein, dass in Wirklichkeit Jesus schon seit Jahren in deinem persönlichen Leben darum ringt, eben um einmal in die tieferen Schichten deiner Seele eindringen zu können. Könnte es sein? Ich weiß auch nicht, was das, was ich heute Morgen gesagt habe, alles für dich persönlich bedeutet. Aber eines weiß ich wirklich zutiefst, nämlich, dass es eben die Sehnsucht von Jesus ist, seine Gnade in die Ritzen meiner Zerbrochenheit und deiner Zerbrochenheit hineinsickern zu lassen, eben um sein Leben freizusetzen. Und jedes Mal, wenn das geschieht und du nur ein wenig, betone wenigstens ein wenig von diesem Leben von Christus, das auch in dir ist, an andere weitergibst, dann geschieht heilende Gemeinschaft. Etwas wird wiederhergestellt. Ein Stück Trennung wird überwunden. Und ich zumindest möchte das erfahren. Und ich möchte Teil einer solchen Gemeinschaft sein. Darum, selig sind die Zerbrochenen, denn sie sollen heil werden.